Welcome back zu einer neuen Folge vom Headlines Podcast. Ich bin Chiara von hiphop.de und normalerweise bespreche ich jeden Freitag mit Alina die aktuellsten und relevantesten Rap-News international und national. Aber heute habe ich jemanden am Start, den ihr höchstwahrscheinlich schon kennt, wenn ihr unsere hiphop.de Social-Media-Kanäle verfolgt, und zwar Miriam.
Hi Leute, was geht? Ich bin, wie angekündigt, Miriam von hiphop.de und als Moderatorin tätig.
Wer gedacht hat, dass der große Rap-Beef in den USA vorbei ist, der hat sich ordentlich getäuscht. Kendrick Lamar hat nämlich in der vergangenen Woche ganz ohne große Vorankündigung seinen Diss-Track gegen Drake gedroppt und der heißt Euphoria. Insgesamt ist er rund 6 Minuten lang und in 3 unterschiedliche Teile aufgeteilt. Dort schießt er eben ordentlich gegen Drake. Du hast ja bestimmt auch den Diss-Track gehört. Was denkst du dazu? Wie findest du die Disses, Miriam?
Also ich habe den natürlich auch direkt gehört, als er rauskam. Und ich muss sagen, ich finde, es ist ein Meisterwerk. Es ist richtig krass. Es ist nichts, was ich so auf entspannt im Auto hören würde. Aber ich muss sagen, ich weiß auch, ich lag so im Bett. Es war so komplett dunkel und habe einfach nur gelauscht und zugehört und versucht, es zu verstehen. Ich habe mir nachher aber nochmal den Lyrics reingezogen, um es richtig zu verstehen, ja. Weil es ist einfach zu schwierig, es nur durchs Hören zu checken, was er alles so meint. Und die ganzen Easter Eggs, super, super deep. Classic Kendrick Lamar, also ich wurde nicht enttäuscht.
Ja, also ich als großer Kendrick-Fan war natürlich auch hellauf begeistert von diesem Track. Ich habe mir auch erstmal, so das erste Hören habe ich schon direkt die Lyrics nebendran aufgemacht und geschaut, was ich so selber checke. Aber natürlich auch Videos dazu geschaut, was denn da alles so von sich gegeben wird und auf welchen Ebenen gedisst wird. Man muss dazu sagen, es ist teilweise ziemlich versteckt.
Total.
Aber ist halt so typisch Kendrick Lamar. Und es gibt auf jeden Fall einige Sachen, die er da äußert in dem Track, die man vielleicht auch als berechtigte Kritik an Drake sehen kann. Zum Beispiel fand ich es sehr interessant, was ich bisher ja noch gar nicht mitbekommen habe, in dieser großen Debatte um den ganzen Beef. Kendrick rappt auf Euphoria nämlich, dass Drake angeblich versucht hätte, mit einer Unterlassungsklage gegen Like That, also den Song, mit dem der Beef eigentlich angefangen hat, vorzugehen.
Ja, und wenn das wirklich stimmt, ändert das halt wirklich eine Menge. Für mich zumindest persönlich auf jeden Fall, weil Drake ja immer so rüberkam, als ob er alles total halt lustig aufnimmt, ne? Also er hat sich über alle irgendwie lustig gemacht, er nimmt das ganz locker und das, obwohl wirklich alle auf einen drauf gerade sind. Und das wird ja zeigen, dass es hinter den Kulissen noch ein bisschen anders aussieht und er das doch ernster nimmt, als er es zugeben möchte wahrscheinlich.
Ja, safe. Genauso sehe ich das nämlich auch. Also Drake hat ja auch schon ein bisschen hier und da reagiert auf den Track, über Instagram größtenteils, und da kam das eher so ein bisschen lustiger rüber. Als würde er das nicht ernst nehmen können. Zum Beispiel hat Kendrick auf dem Track auch gesagt, dass Drake seinen elterlichen Pflichten gegenüber seinem Sohn eben nicht nachkommen würde und hat das mit sich verglichen, dass er ja seinen Sohn moralisch erziehen würde und was wichtig ist im Leben, und Drake würde das alles eben nicht tun. Dann hat Drake heute eben eine Story gepostet, wo er seinen Sohn gezeigt hat, so mäßig, dass das ja überhaupt nicht stimmen würde. Das war so eine Sache, die Kendrick da so angegangen hat, und Drake hat dann aber auch noch kurz nachdem der Track rauskam, war er ja bei Nicki Minaj bei einem Konzert von ihr. Das hast du ja safe auch gesehen, oder? Den Clip?
Ja. Und da hat er seinen Auftritt ja mit den Worten "You know what time it is, you know what I got to do" abgeschlossen. Also es bleibt heiß. Ich glaube, wir können uns auf einen weiteren Track von Drake freuen. Mal gucken, wie er das Ganze jetzt angeht. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt.
Jetzt muss er auf jeden Fall auch nochmal einen drauflegen. Ich finde nämlich, dass Kendrick mit seinen Kritikpunkten ordentlich um sich geschossen hat.
Oh ja.
So. Also es ist zum Beispiel auch eine Sache, die so das größte Argument, was Drake ja die ganze Zeit benutzt, ist, dass er jetzt allein gegen alle ist quasi,
ja,
aber es trotzdem mit dem aufnehmen kann, was er auch eigentlich bisher gut geschafft hat, dass er trotzdem als einzelne Person gegen so viele Leute mäßig in einem Beef antritt.
Ja,
ist schon strong.
Also, es hat ja auch als Civil War gestartet, wie es viele betitelt haben, ne?
Ja.
Also es gab ja am Anfang richtig Teams und jetzt ist Drake halt einfach alleine und alleine an der Spitze. Und muss jetzt einfach gegen alle irgendwie austeilen. Das ist wirklich krass. Also alle auf ihn drauf.
Und den Punkt hat Kendrick jetzt aber nochmal aufgegriffen. Und zwar meint er, dass es überhaupt nicht stimmen würde, dass es zum Beispiel, Drake hat auf Push-Ups gefragt, ob das Ganze ein 20 gegen 1 sei. Und Kendrick dreht das jetzt eben um. Beziehungsweise er sieht das genauso, aber er sagt halt, dass Drake ein Team von Ghostwritern an seiner Seite hat. Und deshalb wären es 20 gegen 1. und quasi, dass Drake in der Übermacht ist, weil er angeblich so viele Ghostwriter beschäftigt, was man jetzt natürlich auch nicht verifizieren kann. Aber das war dann auch nochmal so einer dieser Disses von Kendrick an Drake.
Wenn man halt in Drakes Songs guckt und bei Spotify kann man ja auch immer ein bisschen nachschauen, wer an den Texten mitsaß, wie legitim das jetzt ist, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber da stehen dann schon einige Namen. Also ich glaube, es ist schon nicht ganz unrichtig, dass da Drake nicht komplett alleine an den Songs sitzt, aber ich finde, es ist ja auch irgendwie obvious. Es ist halt jemand, der für die große Menge Musik macht, ne? Es ist jetzt keiner, der irgendwie Teil einer GOAT-Diskussion ist. Deswegen finde ich, dass Kendrick das da schon ganz richtig formuliert hat, glaube ich.
Ja, für alle Kendrick-Fans ist das natürlich das Nonplusultra, dass man diesen Song jetzt so auseinandernehmen kann und dass auch super viele Easter Eggs drinne stecken. Natürlich gibt's da etliche, aber wir haben auch mal ein paar dabei, die wir eigentlich besonders interesting fanden, würde ich jetzt mal so sagen.
Was ich besonders interessant fand, war, Reddit war auch voll damit, nachdem der Track draußen war. Und zwar ging es um die Zeit, als der Song rauskam. Und zwar wurde der Song um 8.24 Uhr pazifische Zeit gedroppt. Und die Zahlen 8 und 24 sollen wohl eine Hommage an den verstorbenen Kobe Bryant sein. Das war nämlich seine Trikotnummern. Das fand ich richtig interessant.
Fand ich auch interessant. Wäre ich, glaube ich, auch ohne Reddit niemals drauf gekommen. So aufs erste, zweite, dritte, vierte Mal hören.
Ja, na, safe nicht.
Aber dafür ist Reddit ja auch da. Und was vielleicht ein bisschen mehr obvious war als diese Hommage an Kobe Bryant, also ist der Titel an sich, der Titel des Tracks, für alle, die das irgendwie nicht auf dem Schirm haben, ist quasi eine Referenz an die Serie, die Drake mitproduziert hat, und zwar die HBO-Serie Euphoria. Und ja, dahinter steckt aber dann irgendwie nochmal ein doppelter Diss, der aber nicht so offensichtlich ist wie der Name an sich selbst vielleicht. Nämlich gibt es in der Serie auch einen Charakter, der in einer Beziehung oder eine Beziehung zu einem sehr viel älteren Mann hat. Und in der Szene gibt es ja schon des Öfteren diese Referenzen, Disses, Fronts an Drake, dass er angeblich Beziehungen zu sehr viel jüngeren Frauen pflegt. Und deshalb hat Kendrick das jetzt quasi im Rahmen nur dieses Titels mit aufgenommen. Was ich auch nochmal wirklich sehr, sehr interessant fand. Erstens, dass er es so adressiert hat und zweitens, dass das dann so ein doppelter Diss irgendwie war, den man vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht wirklich checkt, wenn man die Serie nicht gesehen hat. Aber ob das stimmt oder nicht, ist auch mal dahingestellt. Wurde halt jetzt so interpretiert.
Total. Ich meine, klar, es ist ein bisschen weit herausgeholt, aber ich hoffe halt wirklich, dass das der Sinn dahinter war. Und ich hätte mir auch echt gewünscht, dass Kendrick da wirklich mehr obvious draufgegangen wäre und nicht ganz so versteckt, wenn das wirklich stimmt. Denn es gab in den letzten Jahren schon einiges an Gerüchten, wie du ja auch gerade schon gesagt hast. Also er hatte ja schon Beziehungen zu jüngeren Frauen, aber dann gab es auch so Situationen wie Chats mit Millie Bobby Brown, die irgendwie komisch waren. Zu dem Zeitpunkt war sie ja wirklich noch ganz, ganz jung, ne? Also wenn, keine Ahnung, 13, 14 vielleicht.
Ja, für alle, die Millie Bobby Brown nicht kennen, das ist die Hauptdarstellerin von Stranger Things. Ich glaube, da hat man sie nochmal mehr im Kopf.
Ja, und ich finde, das wäre, also das waren alles so Dinge, wo Kendrick richtig gezielt drauf schießen hätte. Können, ne? Also das wäre wirklich, das hat so viel Potenzial, ja. Gab so viel komische Dinge um Drake herum in den letzten Jahren und ich frage mich echt, warum das nicht zu Wort kommt. Bei all den Rappern, die gerade gegen Drake gehen, ich finde, das ist für mich eins der Themen, also wenn ich Rapper wäre, das ist, glaube ich, das Erste, was ich erwähnen würde.
Okay, ja. Ja, klar. Also ich meine, das ist ja auch so eine Controversy, da ist jetzt nichts wirklich bewiesen und hin und her, aber ja, es wurde jetzt zumindest von Kendrick adressiert. So.
Was ich noch richtig interessant fand, war eine Line aus dem Track, in der es um Tupacs Kronring geht. Wer es nicht weiß, vor einiger Zeit hat Drake bei einer Auktion Tupacs Kronring erworben und deswegen hat Kendrick jetzt eine lustige Zeile gerappt, ich fand das irgendwie witzig, dass er lieber das Doppelte zahlen würde, und Drake hat übrigens $1 Million gezahlt, als dass sich ein Kanadier sein Ring für sich, also dass er seinen Ring besitzt und sich Tupac deswegen jetzt im Grab umdreht, habe ich irgendwie voll gefühlt, weil ich kann mir vorstellen, dass er das wirklich so sieht und dass er den wirklich für das Doppelte kaufen würde, nur damit Drake ihn nicht besitzt.
Apropos Tupac, das war auch nicht die einzige Tupac-Referenz, die Kendrick in diesem Track gedroppt hat. Und zwar kritisiert Kendrick auch, dass Drake auf TaylorMade Freestyle die Stimme von Tupac mittels KI generiert hat und natürlich auch von Snoop Dogg, aber in dieser Line geht es explizit um Tupac. Und jetzt ist daraus aber nochmal eine neue Debatte entsprungen, denn es ist nämlich so, dass auch Kendrick selbst schon mal KI eingesetzt hat, um von verstorbenen Personen zwar nicht die Stimme zu imitieren, aber die Gesichter so zu verändern lassen, als würde er bzw. die verstorbenen Personen rappen. Und zwar hat es sich dabei um Nipsey Hussle und um Kobe Bryant gehandelt. Und es geht um ein Musikvideo von seinem letzten Album, nämlich von The Hard Part 5. Und dort wird eben Kendrick, während er rappt, in Kobe Bryant und Nipsey Hussle gemorpht. Und jetzt meinen die Leute quasi, Kendrick ist gar nicht in der Lage, das zu kritisieren, wenn er das denn selbst vorher schon gemacht hat. Aber jetzt kommt für mich der springende Punkt. Ich finde, das ist nicht das Gleiche. Ich finde, es ist ein Unterschied, ob du die Stimme von einem verstorbenen Rapper benutzt, um ihn in einem Diss-Track quasi andere Leute dissen zu lassen, wo er nicht wirklich mehr mitsprechen kann, ob er das will oder nicht. Oder ob du dein Gesicht morphen lässt und es dann so aussieht, als wärst du die andere Person. Aber obviously ist die Stimme gleich und jeder weiß, das ist Kendrick Lamar und nicht Kobe Bryant oder Nipsey Hussle. Und deshalb finde ich es aber krass, dass daraus jetzt so eine Debatte entsprungen ist.
Ich sehe das total ähnlich. Also ich finde, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Ich fand es zwar bei Drake irgendwie cool, aber andererseits, wenn man halt auch bedenkt, er hat sich eigentlich nur so einen billigen Trend, der jetzt gerade halt seit KI so ein großes Ding ist, und das ist ja auch noch nicht super lange so,
ja,
einfach zunutze gemacht und war halt irgendwie gagmäßig vielleicht cool. Es ist viral gegangen, alle haben sich das gegeben und fand es irgendwie interessant, aber ich fand es überhaupt nicht vergleichbar mit Kendrick, weil das, was Kendrick gemacht hat, war auf eine viel, viel respektvollere Art und Weise. Er hat es mit Künstlern gemacht, zu denen er einen Bezug hatte, also deswegen finde ich das Argument eigentlich eher schwach, das zu sagen, dass Kendrick ja dasselbe schon gemacht hat und deswegen das jetzt nicht, ja, so bewerten darf. Also grundsätzlich kann man einfach festhalten, Kendrick und Drake haben einfach eine unfassbar komplizierte Geschichte in den letzten 10 Jahren und mehr. Also es gab da schon immer wieder unterschwellig Rivalitäten, dann aber wieder gemeinsame Auftritte und. Ich bin wirklich gespannt, wie das Ganze jetzt ausgeht. Drake hat ja schon unterschwellig angekündigt, dass da jetzt noch eine Antwort folgt. Und dann frage ich mich echt, wie lange das noch geht und wer sich noch einmischen wird. Bin gespannt.
Das frage ich mich auch. Aber ich denke, da können wir noch abwarten und schauen, was Drake jetzt für einen Move bringt.
Diese Woche hat uns aber auch hier in Düsseldorf eine ziemlich traurige Nachricht erreicht. Und zwar wurde der Düsseldorfer Rapper Alex M. erschossen. Chiara, hast du das mitbekommen?
Ja, safe auf jeden Fall. Vielleicht sollte man da noch so ein bisschen ein paar Zusatzinfos geben, was ist da überhaupt passiert. Denn so wie es am Anfang wirkt, dass das direkt mit dem Rap-Game zu tun hat, ist es höchstwahrscheinlich nicht. Und zwar war Alex M. 38 Jahre alt und er war eben in den 2010er Jahren als Rapper tätig, ist mittlerweile aber ein gewesen und wurde vor seinem eigenen Lokal in Düsseldorf nach einem Streit erschossen. Das ist zumindest so jetzt die Annahme aktuell.
Genau, am Anfang war noch gar nicht viel klar. Der Tatverdächtige, 52 Jahre alt, wurde noch am Tatort festgenommen und am folgenden Montag einem Haftrichter vorgeführt. Der Verdächtige war auch überhaupt nicht vorbestraft bis zu den Vorwürfen. Es kam wohl zu einem Streit zwischen den beiden Männern im Lokal, der sich später vor das Gebäude verlagert hat, wo der Tatverdächtige mehrfach auf den Rapper dann geschossen hat. Und trotz Reanimationsversuchen erlag der Wirt seinen Verletzungen am Tatort. Dann hat auch eine Obduktion schnell ergeben, dass der Wirt von mehreren Kugeln getroffen wurde. Unter anderem hat sich auch San Diego zu dem Tod von Alex M. auf Social Media geäußert. Mhm.
Genau, San Diego hat sich nämlich über Instagram zu Wort gemeldet und hat dort ein gemeinsames Foto gepostet, wo er eben zum einen geschrieben hat, natürlich Ruhe in Frieden, aber er meinte auch, dass Alex M. einer der coolsten Typen, die er je kannte, war und dass er auch seine Musik und seine Art als Mensch sehr geliebt hat.
Mittlerweile gibt es auch schon neue Details zum Motiv des mutmaßlichen Täters und zwar heißt es, dass erfolgloses Glücksspiel zu den Geschehnissen der Tatnacht führte. Eine Woche davor soll nämlich der mutmaßliche Täter 15.000 Euro in dem Lokal von Alex M. an einem Spielautomaten verloren haben. Dann wollte er zusammen mit einem Begleiter den Gast zur Rede stellen, fand ihn jedoch nicht vor Ort. Alex M. sei zu diesem Zeitpunkt nämlich schon zu Hause gewesen bei seiner Lebensgefährtin und soll dann einen Anruf erhalten haben und sich im Anschluss auf den Weg zum späteren Tatort gemacht haben. Dort hat sich dann das bereits Bekannte abgespielt. Es kam zum Streit zwischen beiden Parteien und die Männer haben beide die Bar verlassen. Alex M. folgte ihnen nach draußen und wurde von tödlichen Schüssen getroffen. Ganz, ganz schrecklich, was hier in Düsseldorf passiert ist. Ich muss sagen, mich hat das total erschüttert, als ich das gehört habe. Wie ist dir?
Ja, same. Also natürlich, vor allem, wenn man die Schlagzeilen liest und dann erstmal auch den Rap-Bezug hatte, obwohl das jetzt gar nicht mehr so im Vordergrund stand, habe ich mich natürlich erstmal erschrocken, als ich das gesehen habe. Ich finde, natürlich hört man von vielen Gewaltdelikten und es gibt auch viele Gewaltdelikte, in die Waffen involviert sind. Ich finde aber trotzdem, wenn in Deutschland ein Mensch erschossen wird und wenn es auch so durch die Medien geht, ist das schon immer noch mal erschütternd und dann halt noch so in der lokalen Region, sage ich mal, also schon in der Nähe.
Ich muss sagen, ich kannte zwar die Musikvideos, er hat ja auch auf unserem Kanal, auf unserem YouTube-Kanal, taucht er in Musikvideos auf. Ich kannte zwar die Musikvideos, hatte ihn aber jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Er ist ja auch nicht mehr in der Rap-Szene. Das ist ja jetzt auch schon über 10 Jahre her, seine Karriere. Aber ich fand es total krass. Und trotzdem haben ihn auch viele Fans noch im Kopf. Unter unserem Musikvideo sind auch ganz viele Rest in Peace Kommentare. Also es hat auf jeden Fall viele, viele Fans auch erschüttert.
Ja, natürlich an der Stelle auch nochmal ganz viel Kraft und ein herzliches Beileid an die Angehörigen. Gefühlt vergeht hier keine Woche, dass es in diesem Podcast keine News von Kanye West gibt. Und auch diese Woche gibt es Neuigkeiten rund um Kanye West. Kanye wird aktuell von einem ehemaligen Mitarbeiter verklagt und der Vorwurf ist Rassismus und Diskriminierung. Bei dem Klagenden handelt es sich um Benjamin Deshaun Provo. Das ist ein ehemaliger Security Guard von Yeezy gewesen. Nicht nur er, sondern auch die von Kanye gegründete Donda Academy haben am Freitag eine Klage gegen Kanye eingereicht, in welcher ihm vorgeworfen wird, dass Benjamin Deshaun Provo unter anderem wegen seines Glaubens und seiner Hautfarbe schlechter behandelt wurde als weiße Mitarbeiter. Genau, das sind jetzt schon wieder ziemlich heftige Vorwürfe gegen Kanye. Es ist jetzt auch nicht das erste in die Richtung und ich glaube, Kanye hat sich, was dieses ganze Thema rund um Diskriminierung, Rassismus angeht, nicht mit Ruhm bekleckert in den letzten Monaten und wahrscheinlich auch schon Jahren. Ich fand es aber trotzdem krass, dass nochmal so eine Klage eingereicht wurde. Es kommen immer mehr und mehr Sachen und ich frage mich wirklich, wie ist Kanye da reingerutscht oder was ist da mit ihm passiert? Weil früher habe ich das auf jeden Fall nicht so wahrgenommen bei ihm.
Ich finde es auch so schlimm. Also ich habe das Gefühl, seit Jahren wird es immer extremer und leider ist es auch irgendwie wenig überraschend, als ich die Schlagzeile gelesen habe, war ich so, oh okay, schon wieder etwas, was in die Richtung geht. Und er fällt ja, wie du gerade gesagt hast, in den letzten Monaten vor allem mit so vielen negativen Nachrichten auf, dass ich das irgendwie gar nicht mehr leider so super überraschend finde, aber umso trauriger.
Ja,
und das
wirklich.
Auch als ehemaliger, sehr großer Kanye-Fan und eigentlich auch immer noch Fan seiner Musik, aber da muss leider irgendwie doch Artist von der Musik irgendwie trennen, aber ich finde es ganz, ganz schlimm.
Da bin ich auch absolut deiner Meinung. Was ich halt dann auch nochmal schlimm fand, also man weiß ja, Kanye ist sehr gläubig, das hat er auch schon immer nach außen getragen und das war ja auch immer eine große Motivation von ihm und das war jetzt halt in dieser Klage auch Gegenstand, weil er nicht nur seinen Mitarbeiter quasi rassistisch behandelt hat, sondern auch aufgrund seines Glaubens diskriminiert haben soll. Und der Mitarbeiter hat eben erzählt oder in der Klage geäußert, dass Kanye ihn dazu angewiesen haben soll, zum Christentum zu konvertieren. Der Kläger, also der ehemalige Mitarbeiter, ist selbst Muslim und ist dann der Aufforderung auch nicht nachgekommen und ja, das war noch so eine andere Sache, wo ich mir dachte, nee, geht auch überhaupt nicht. Und aus dem Grund fordert Benjamin Deshaun Provo jetzt 35.000 US-Dollar Schmerzensgeld. Von Kanye kam da natürlich noch nichts dazu. Ich denke auch, da wird dazu nichts kommen. Das ist jetzt auch nicht die erste Klage gegen Kanye, muss man sagen. Und es gibt ja sehr, sehr viele Vorwürfe gegen ihn. Ich denke nicht, dass er sich dazu äußern wird.
Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich kann mir tatsächlich schon vorstellen, dass vielleicht jetzt irgendwie wieder was kommt. Ich meine, jetzt gerade hört man auch sehr wenig von ihm, also privat auf Insta sehe ich eigentlich momentan gar nichts oder es wird nicht angezeigt, aber ich habe schon lange nichts mehr gesehen. Ich kann mir aber schon vorstellen tatsächlich, dass er sich dazu auch äußern wird. Ich meine, er hat sich auch dabei zu diesen, also wenn ich jetzt an diese White Lives Matter Thematik denke, hat er sich damals auch dazu geäußert und hat in einem Interview ja erzählt, warum er das macht, also auch die T-Shirts auf der Fashion Week getragen hat und so. Deswegen kann ich mir vielleicht vorstellen, dass er was dazu sagt. Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Ja, Leute, das waren jetzt die großen News der Woche, aber wir haben noch ein paar Updates. Und zwar geht es jetzt bald in den Ring für Jake Paul und Mike Tyson. Der Boxkampf zwischen den beiden steht bevor. Am 20. Juli geht's nämlich los. Und der Kampf wird als größter Fight des 21. Jahrhunderts beworben. Und es wurden jetzt ein paar neue Details veröffentlicht. Der Kampf wird maximal 8 Runden lang gehen. Jede Runde wird auf 2 Minuten begrenzt sein. Knockouts sind erlaubt und es wird kein Kopfschubs getragen. Sowohl Mike Tyson als auch der Streamingdienst Netflix haben auf einen Profikampf gepocht, dem Jake Paul dann zugestimmt hat.
Was ich auf jeden Fall krass finde, ist, dass es als Profikampf gewertet wird, dass es in die Statistiken mit einfließt. Das wird, glaube ich, auch generell eins der Events des Jahres.
Absolut, voll. Also ich bin auch richtig gespannt. Was ich auch richtig interessant fand, und zwar haben ganz viele spekuliert, dass es wahrscheinlich ja kein echter Kampf sein wird, sondern ein gekaufter Kampf. Da hatten viele Fans Angst, weil man ja auch bei dem letzten Jake Paul Kampf das schon so ein bisschen vermutet hat, dass da vielleicht Geld hintergesteckt hat, ja. Eine Menge Geld bei dem Gewinn. Aber Mike Tyson hat auf Twitter jetzt nochmal betont, dass es sich um einen echten Kampf handeln soll. Und sein letzter Profikampf liegt jetzt auch schon fast 20 Jahre zurück. Also ich bin richtig, richtig gespannt. Der Kampf wird im AT&T-Stadion in Arlington, Texas stattfinden, der Heimspielstätte der Dallas Cowboys.
Vor 2 Wochen wurde der Brandanschlag auf Capital Bra öffentlich. Und leider gibt es jetzt auch eine neue News in diesem Kontext. Und zwar ist der Deutschrap-Produzent Stickel am vergangenen Wochenende auch Opfer eines mutmaßlichen Brandanschlags geworden. Zum Glück wurde dabei nur sein Auto zerstört, aber das ist leider ein kompletter Totalschaden. Und von dem Auto ist nicht mehr wirklich viel übrig. Stickel hat nämlich in seiner Instagram-Story von diesem ganzen Vorfall berichtet. Und wer jetzt denkt, dass nur sein Auto abgefackelt wurde, der liegt auf jeden Fall falsch, denn er wurde schon bevor dieser eigentliche Brand von seinem Auto losging, von der Polizei kontaktiert, das sagt Stickel zumindest in seiner Story, weil das Auto zu vandalisiert worden sein soll. Das Ganze konnte man dann eben auch in Stickels Instagram-Story sehen. Die Bilder findet ihr übrigens auch in unserem Artikel auf der Website zu dem Vorfall. Und zum einen wurde der Seitenspiegel des Autos zerbrochen, das Auto wurde komplett verkratzt, außerdem wurden die Reifen zerstochen und unbekannt sollen das Auto auch mit einer Sprühdose verunstaltet haben. Und gegen 3 Uhr nachts kam es dann auch zu dem besagten Brand. Das Auto wurde mutmaßlich angezündet. Und leider ist halt eben nicht nur Stickels Auto abgebrannt, sondern insgesamt sind 3 weitere Autos infolge dieser Brandstiftung ausgebrannt. Ein weiteres wurde auch noch beschädigt, aber ist nicht komplett ausgebrannt. Dementsprechend ist jetzt auch ein Fachkommissariat der Polizei am Ermitteln, eben wegen mutmaßlicher Brandstiftung. Und auch Stickel hat in einer Story darum gebeten, falls irgendjemand in Berlin etwas davon mitbekommen hat, Hinweise gerne an die Polizei zu melden. Ich würde sagen, das ist auch in Deutschland eines der ersten Male, dass ein Produzent jetzt Opfer scheinbar geworden ist. Man weiß natürlich nicht, ob das jetzt gezielt war, dass Stickel davon betroffen wird. Aber sind wir mal ehrlich, wenn zuerst das Auto komplett vandalisiert wird und dann angezündet wird, dann sieht das auf den Blick erstmal schon so aus. Ich meine, die Polizei ist ja jetzt noch am Ermitteln, aber ich fand das dann schon wieder krass, weil eben Capi vor 2 Wochen jetzt ein neuer Brandanschlag irgendwie.
Ich bin auch gespannt, ob man da überhaupt jemanden finden wird, weil ich glaube, das ist gar nicht mal so einfach bei einem Brandanschlag. Ne? Ich hoffe sehr, dass da jemand gefunden wird und vor allem auch, dass das aufhört und also da kann auch noch so viel Schlimmeres passieren. Ja. Also wenn ich jetzt an diese Capi-Sache mich erinnere, es war so nah am Haus und alles, also richtig heftig einfach, was momentan abgeht. In Deutschland vor allem auch, ne? Also man spricht ja immer von so Gewalt in den USA und vielleicht auch in UK, aber ich finde auch gerade in Deutschland spitzt sich das richtig zu. Kommen wir zu einer besseren News. Und zwar haben Universal Music und TikTok ihre Differenzen beigelegt und sind endlich dazu bereit, gemeinsam in eine neue Ära der Zusammenarbeit einzutreten. Und zwar gibt es einen neuen Deal und der verspricht nicht nur mehrdimensionale Lizenzvereinbarungen, sondern auch signifikante Vorteile für die globalen Künstler von Universal. Wer das nicht ganz mitbekommen hat, vor einigen Monaten hatte Universal nämlich alle Songs seiner Künstler von TikTok entfernt aufgrund von Forderungen nach angemessener Vergütung und Bedenken hinsichtlich der Plattformsicherheit. Und ich weiß nicht, wie es dir da ging, Chiara, aber ich fand das ja so richtig schlimm, weil plötzlich super viele Sounds auch irgendwie komischerweise auch durch ganz komische Sounds ersetzt wurden, die überhaupt nicht gepasst hatten. Viele alte Videos gar keinen Sinn mehr gemacht haben von Creatoren. Also ich bin jetzt nicht super groß auf TikTok unterwegs, aber auch bei mir waren Sounds dann auf einmal weg und dann hat das Video auch einfach keinen Sinn mehr ergeben und habe ich das auch einfach rausgenommen. Also ich fand, darunter hat TikTok sehr gelitten. Das hat sich gelegt nach einer Zeit. Jetzt finde ich, fällt es halt nicht mehr auf, aber der Übergang Ja, genau. Also der Übergang war richtig kacke.
Und vor allem, man darf ja nicht vergessen, so viele Universal Artists sind auch super abhängig gewesen. Oder generell, die Musikbranche ist ja gerade auch sehr abhängig von TikTok-Marketing.
Ja.
Und deshalb umso wichtiger, dass es jetzt auch endlich für auch deutschsprachige Rap-Artists, die bei Universal gesigned sind, wieder die Möglichkeit gibt, ihre Musik einfach gescheit zu vermarkten. Über TikTok ist es halt wichtig für die junge Zielgruppe. Und natürlich für uns User umso besser, dass wir auch bald wieder die Rap-Songs von unseren Lieblingsartists, die vielleicht bei Universal gesigned sind, wieder hören können. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Neuigkeit. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie das jetzt doch so schnell klären können, aber wirklich, wirklich sehr nice. Da wird die TikTok-Experience wahrscheinlich nochmal wieder besser.
Ja, absolut. Traurig wäre trotzdem aber, wenn es zu einem TikTok-Verbot in den USA kommt, weil das ja gerade da im Gespräch ist und sogar danach aussieht, als ob es tatsächlich funktioniert, weil man eben Bedenken hat bei der politischen Einflussnahme durch das chinesische Unternehmen ByteDance. Aber auch hier in Europa müssen wir vielleicht Angst davor haben, dass dasselbe passieren könnte, denn EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht sich auch für ein Verbot von TikTok aus, beziehungsweise hält es nicht für ausgeschlossen und warnt von den bekannten Gefahren der Plattform. Es bleibt spannend zu beobachten, wie sich die Partnerschaft jetzt entwickeln wird und welche Auswirkungen das auf die Musikbranche hat.
Dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Wir hoffen natürlich, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Ihr seid jetzt auf jeden Fall auf dem neuesten Stand, was die News in der nationalen und internationalen Rap-Welt angeht. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche Freitag wieder dabei seid, wenn es um die neuen News der Woche geht. Und natürlich auch nochmal vielen Dank an Miriam, dass du heute hier in der Folge mit dabei warst.
Ich freue mich sehr, dass ich dabei war. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Falls ihr unter der Woche noch weitere News auschecken wollt, dann schaut doch gerne mal auf unserer Website oder auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei und checkt unbedingt unseren YouTube-Channel aus. Da gibt es natürlich auch immer wieder neue Interviews. Dann wünschen wir euch jetzt noch ein schönes Wochenende.
Schönes Wochenende!